Der bekannte Pianist Alfred Cordot soll einmal gesagt haben, ein großer Pianist zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er die Technik ignoriert, sondern dadurch, dass er sie vergisst. Damit meint er natürlich die Technik des Klavierspiels, aber in gewisser Weise passt es auch zu dem, was im Inneren des Instruments passiert. Während der Pianist sich auf sein Spiel konzentriert, sorgt der Klavierbaumeister für den korrekten Klang, damit die Harmonie der Töne die Seele der Zuhörer berühren kann. In der heutigen Folge besuchen wir eine Musikschule, lauschen dem Klang eines Konzertflügels und erfahren von einer Klavierbaumeisterin, wie die Klänge entstehen und welches Gussteil sich im Herzen des Instruments versteckt. Mein Name ist Christian Thieme und ich nehme Sie mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der Gießereitechnik.
Schmelzpunkt Podcast. Gießereitechnik zum Hören.
Die Historie von Tasteninstrumenten reicht viele Jahrhunderte in die Vergangenheit. Der direkte Vorläufer der heutigen Klaviere ist dabei das Cembalo. Anders als beim Klavier wurden die Saiten bei diesem Instrument aber nicht mit einem Hämmerchen angeschlagen, sondern gezupft. Dies machte den besonderen Klang des Cembalos aus. Mit der Zeit entwickelte sich das Tasteninstrument weiter, bis um 1799 der erste Gussrahmen für ein Klavier entwickelt wurde. Seit diesem Zeitpunkt gibt es den unverkennbaren Klang, der Komponisten wie Schubert, Chopin oder Franz Liszt inspirierte und bis heute viele Liebhaber auf der Welt hat. Das Klavier ist ein Instrument, das nie anachronistisch wirkt und sich klanglich immer wieder in die sich weiterentwickelnde musikalische Welt einfügt. Dabei ist es nicht leicht, die Fingerfertigkeit zu erlernen, die der Schlüssel zu einem harmonischen Spiel ist. Ich möchte mehr darüber erfahren, welche Faszination das Klavier heute noch ausübt und wie schwer es ist, das Instrument zu erlernen. Mein erster Weg führt mich daher zu einer nahegelegenen Musikschule. Als ich die Aula betrete, sitzt der Klavierlehrer am Konzertflügel und spielt eine Melodie von Johannes Brahms.
Ich bin Georg Mersmann, ich bin Klavierlehrer und Pianist und ich arbeite an der Musik- und Kunstschule Wesel als Klavierlehrer, als Fachleiter für Tasteninstrumente und als Begleiter.
Was macht das Klavier zu einem besonderen Instrument?
Da gibt es natürlich sehr viele Facetten. Einmal hat das Klavier einen sehr, sehr großen Tonumfang, einen größeren Tonumfang als alle anderen Instrumente. Es geht von sehr leise bis sehr laut. Und das Klavier ist sehr vielseitig einsetzbar als Soloinstrument und als Begleitinstrument. Und viele andere Instrumente können gar nicht ohne Klavier. Deswegen ist das Klavier ein ganz besonderes Instrument. Dazu kommt, dass alle großen Komponisten sehr viel für Klavier geschrieben haben. Wenn man Mozart, Beethoven, Haydn hört, dann denkt man in erster Linie ans Klavier. Und deswegen ist das schon was ganz Besonderes.
Klaviere gibt es ja schon mehrere Jahrhunderte. Warum ist Ihrer Meinung nach der Klang des Klaviers immer noch aktuell?
Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Klavierliteratur sehr breit gestreut ist und dass man sehr viel Klaviermusik hört. Und es ist halt ein sehr ursprünglicher Klang. Und ich glaube, das spielt heute auch eine große Rolle im Kampf gegen viele elektronische Instrumente.
Wie haben Sie denn Ihre Leidenschaft für das Klavierspiel entdeckt?
Ich habe seit meinem 7. Lebensjahr Klavierunterricht und hatte immer gute Lehrer. Und derjenige, der mich fürs Klavier, für die Musik begeistert hat, das war sicherlich der Lehrer, den ich als letztes vor der Aufnahmeprüfung gehabt habe. Das ist der José Forchheimer aus Köln. Bei dem hatte ich leider nur ein Jahr Unterricht. Aber dieses Jahr hat mich, so kann ich das sagen, für mein Leben geprägt.
Wie lange benötigt man denn, um ein Klavier als Instrument zu erlernen?
Ja, man kann ganz schwer sagen, ich kann Klavier spielen. Das kommt immer auf das Niveau an, das man anstrebt. Wenn ich das jetzt in meiner Schülerschaft sehe, es gibt Schüler, die sind damit zufrieden, dass sie ein Bach-Menuett oder eine leichte Mozart-Sonate spielen können. Und die schaffen das dann in relativ kurzer Zeit, vielleicht innerhalb von 4-5 Jahren Unterricht, wenn sie einigermaßen fleißig üben. Es gibt aber auch Leute, die die Latte etwas höher legen, die dann beispielsweise Chopin-Balladen und Ähnliches spielen möchten. Und dafür ist eine ja wesentlich intensivere Beschäftigung mit der Sache nötig und auch ein wesentlich längerer Zeitraum. Klavierunterricht ist immer auf Dauer angelegt. Wir freuen uns, wenn Schüler zwischen in der Zeit von ihrem 7. bis zum 18. Lebensjahr beispielsweise bei uns bleiben.
Ist es so, dass man quasi sein Leben lang nicht auslernt an dem Instrument?
Genau so ist das und das sagen auch Profi-Pianisten. Auch die kennen und können längst nicht alles.
Kann man es denn auch wieder verlernen, wenn man lange nicht spielt?
Ja, das kann man verlernen, ganz sicher. Es ist einmal die technische Fertigkeit, die verloren geht, aber sicherlich auch die mangelnde gedankliche Beschäftigung mit der Sache, die das dann mit der Zeit schwer macht.
Ich habe mal gehört, dass es eben halt auch eine sehr große Überwindung ist, beide Hände unabhängig voneinander quasi zum Spielen zu benutzen. Ist das wirklich die Herausforderung oder kommt das eigentlich automatisch, wenn man sich mit dem Instrument beschäftigt?
Das ist unterschiedlich. Es gibt, wenn ich das jetzt mal wieder bei Kindern sehe, es gibt durchaus begabte Kinder, die von vornherein die Fähigkeit haben, ihre Motorik unabhängig zu entwickeln. Sehr leicht fällt es Kindern, die sehr früh anfangen. Die können erheblich leichter ihre Hände koordinieren, als wenn man erst mit 10 oder 12 Jahren anfängt, dann fällt das wirklich zunehmend schwerer. Und beim Klavier ist es wirklich eines der Probleme. Jedes Instrument hat seine Schwierigkeiten und beim Klavier ist es halt die Schwierigkeit der Koordination, weil beide Hände etwas Ähnliches machen und doch was Unterschiedliches. Wenn jemand Geige spielt, macht er mit der rechten Hand was ganz anderes als mit der linken. Und insofern ist natürlich die Koordination ein bisschen leichter als am Klavier.
Dann jetzt nochmal eine technische Frage. Wozu dienen eigentlich die Pedale unter dem Klavier?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema und auch ein vielseitiges Thema. Da muss man auch unterscheiden zwischen Flügel und Klavier. Das rechte Pedal ist eigentlich in der Funktion bei Flügel und Klavier gleich. Wenn man das rechte Pedal tritt, heben sich die Dämpfer. Das heißt, die Saiten können frei schwingen. Das bedeutet, dass wenn man einen Ton anschlägt und das Pedal tritt und die Taste wieder loslässt, was normalerweise zur Beendigung des Tones führt, dass dann der Ton weiter klingt, weil der Dämpfer weiterhin oben ist, die Saite frei schwingen kann. Das hat viele Effekte. Man kann Töne binden, die man mit den Fingern nicht binden kann. Also wenn man beispielsweise Akkorde spielt und große Sprünge machen muss, dann kann man die mit dem Pedal verbinden. Und eine andere wichtige Funktion des Pedals ist, dass die Obertöne mitschwingen. Jede Saite regt andere Saiten zum Schwingen an. Und wenn das Pedal getreten ist und die Dämpfer oben sind, dann hört man diese anderen Schwingungen auch, also die Obertöne eines einzelnen Tones. Und das trägt ganz stark natürlich zum warmen und vollen Klavierklang bei. Das mittlere Pedal hat beim Flügel eine ähnliche Funktion wie das rechte Pedal. Es ist nur so, dass die Dämpfer von den Tönen, die angeschlagen sind, oben bleiben und alle anderen Dämpfer auf den Saiten bleiben. Das heißt, man kann beispielsweise einen Ton anschlagen, dann das mittlere Pedal treten, der Ton klingt weiter und alle anderen Töne kann man spielen wie ohne Pedal. Das heißt, Staccato kurz spielen, ja, und dann bleibt eben nur dieser eine Ton, bei dem der Dämpfer oben ist oder eben auch 2 oder 3 Töne, ganz egal, je nachdem, wie viel man vorher angeschlagen hat. Das linke Pedal, das verschiebt die gesamte Mechanik, die gesamte Hammerreihe. Und das führt dann dazu, dass beispielsweise im mittleren Bereich des Klaviers nicht mehr 3 Saiten angeschlagen werden, sondern nur 2. Das heißt, das Volumen wird geringer. Und der zweite Effekt ist, dass der Hammer nicht mehr mit den eingeschlagenen Teilen, also mit den etwas verhärteten Teilen, anschlägt, sondern mit den weicheren Teilen, mit dem weicheren Filz dazwischen. Das heißt, der Klang, der wird nicht nur leiser, sondern auch ein bisschen näselnder, ein bisschen dumpfer. Und das ist eine Klangcharakteristik, die man sehr gut einsetzen kann. Beim Klavier geht wenn man das linke Pedal tritt, beim Klavier geht einfach nur die Hammerreihe ein Stückchen nach vorne. Das heißt, der Klang wird ein bisschen weniger. Das kann man aber kaum merken. Deswegen ist das linke Pedal beim Klavier eigentlich vollkommen unwichtig. Und wenn es ein mittleres Pedal beim Klavier gibt, dann hat das eine ganz andere Funktion. Wenn man das tritt, dann schiebt sich eine Filzleiste zwischen Hammer und Saite. Das heißt, der Hammer wird abgefangen, bevor er auf die Saite trifft. Und der Klang wird sehr, sehr leise. Das ist für Leute mit empfindlichen Nachbarn eher nur gedacht.
Wenn ich jetzt so an die Noten denke, wenn man jetzt versucht, was einzuspielen, findet man, ich sag mal, dieses Pedalspiel da auch drin wieder oder ist es eher so ein persönliches Gusto, wie man ein Stück spielen möchte?
Es gibt oft Anweisungen von Komponisten, oft aber auch nicht. Und dann überlegt man sich, wo es sinnvoll ist, wo es nicht sinnvoll ist. Man muss auch Anweisungen nicht immer beachten. Wenn man beispielsweise Stücke von Schubert spielt oder von Chopin, muss man nicht unbedingt diese Pedalbezeichnungen sklavisch befolgen, weil einfach der Instrumentenbau damals anders war, die Instrumente wesentlich leiser waren und feiner waren. Und wenn man heute mit unseren heutigen Instrumenten das Pedal so benutzt, wie es vorgeschrieben ist, dann führt das manchmal zu Klängen, die eigentlich gar nicht erwünscht sind.
Kann man heutzutage eigentlich noch diesen ursprünglichen Klang nochmal nacherzeugen, also so wie die Komponisten von damals das dann auch gehört haben?
Ja, es gibt beispielsweise Hammerklaviere aus der damaligen Zeit, auch Neubauten, Hammerklaviere, die den Klang versuchen zu imitieren aus der damaligen Zeit. Es gibt auch Pianisten, die bei Auftritten ihre Flügel so präparieren lassen, dass sie nach der Mozart-Zeit etwa klingen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für unsere heutigen Ohren ist das zumindest für mich nicht befriedigend.
Dem Klavierspiel von Georg Mersmann hört man an, dass viel Leidenschaft darin steckt. Noch beim Verlassen der Aula merke ich, dass mich das Klangspiel berührt hat. Direkt neben dem offenen Konzertflügel zu stehen und die Akustik hautnah zu spüren, ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Im Gespräch habe ich schon einen Eindruck davon erhalten, wie technisch aufwendig ein Klavier aufgebaut sein muss, um die Vielzahl an Klängen überhaupt erzeugen zu können. Hierzu möchte ich mehr erfahren und wer könnte mir das besser erklären als eine Klavierbaumeisterin?
Ja, guten Tag, mein Name ist Lina Wemhoff. Ich bin 38 Jahre und ich bin von Beruf Klavierbaumeisterin.
Ja, mich würde interessieren, was macht denn so eine Klavierbaumeisterin?
Die Frage ist immer gut gestellt. Man denkt natürlich, eine Klavierbaumeisterin baut Klaviere. Dieser Begriff kommt aus den Ursprüngen, als es noch Klavierbauer und Klavierstimmer gab. Es gab früher in jeder kleineren Stadt, selbst in einer Stadt wie Wesel, gleich mehrere Klavierhersteller. Und die Klavierbauer haben alles Technische gemacht, die Klavierstimmer haben nur gestimmt. Diese Berufe wurden irgendwann zusammengelegt. Ein Klavierbauer muss auch immer stimmen können. Und jetzt ist es aber so, dass die meisten Klavierbauer natürlich heute gar nicht mehr in Fabriken arbeiten. Es gibt noch eine Handvoll Fabriken in ganz Deutschland und wir Klavierbauer im Handwerk sind eigentlich für Reparaturen zuständig, für Beurteilung von Instrumenten, Wertgutachten, Verkauf natürlich, Beratung und hauptsächlich eben auch das Stimmen. Das heißt, ich fahre ganz viel zu Kunden und stimme zu Hause deren Klaviere oder stelle zum Beispiel den Vorschlag, dass eine Reparatur ansteht. Darum kümmert sich eben ein Klavierbauer.
Ja, wie oft muss denn so ein Klavier eigentlich gestimmt werden und was wird da genau gemacht?
Wie oft, das ist ein bisschen so eine Gretchenfrage wie beim Zahnarzt. Je öfter, je lieber. Ich sage immer, am liebsten einmal im Jahr, dann kann man es nicht vergessen. Aber ich komme sehr oft zu Klavieren, wo sich nur noch die Älteren in der Familie erinnern, wann es das letzte Mal gestimmt wurde. Also 30, 40 Jahre sind keine Seltenheit. Und oft muss man den Kunden dann sagen, jetzt muss man erstmal wieder eine Grundlage schaffen, das Klavier überhaupt auf Spannung bringen, damit wir unseren Kammerton erreichen. Denn ein Klavier ist immer auf den Kammerton A gestimmt, sollte es gestimmt sein. Und der liegt bei 440 Hertz. Das ist eine physikalische Messeinheit. Und wenn ein Klavier sehr lange nicht gestimmt wurde, lässt einfach die komplette Spannung nach und das Klavier ist dann irgendwo aufs A bezogen bei 415 Hertz. Und ich kann also dann wirklich eigentlich keine Hausmusik mehr machen mit anderen Instrumenten. Auch Kinder sollten eigentlich immer ein gestimmtes Instrument und auf Kammerton vorfinden, weil die natürlich noch ihr Gehör komplett schulen. Das ganze Hörverhalten, die Hörgewohnheiten, die trainieren sich natürlich im ganz jungen Alter. Und da ist es eigentlich gut, wenn man immer ein gestimmtes Klavier hat. Also unsere Bitte immer, denken Sie regelmäßig an uns.
Wie läuft das denn technisch ab? Gibt es da richtige Messgeräte für? Ich habe auch schon mal von Stimmgabeln gehört. Wie wird das denn so heute gemacht? Oder vielleicht, wie wurde es auch damals gemacht?
Also da sind wir sehr traditionell. Ein Klavier wird eigentlich nur mithilfe von einer Stimmgabel für unseren Kammerton A, das ist das A1 mit diesen 440 Hertz, gestimmt. In der Klavierbauerprüfung, das ist ein ganz klassisches Handwerk, eine 3,5-jährige Ausbildung, muss man in der Gesellenprüfung ein Klavier mithilfe von nur einer Stimmgabel in einem bestimmten Zeitfenster stimmen können. Und auch bei der Meisterprüfung, die ich ja dann noch ein paar Jahre später abgelegt habe, darf man nur eine Stimmgabel benutzen. Im Alltag ist es dann so, dass man sich auch mal ein Frequenzmessgerät mitnehmen kann, gerade wenn viele Störgeräusche sind. Der beliebte Staubsauger, der durchs Bühnenhaus fegt, während man eine Konzertstimmung machen muss. Solche Geschichten, der Alltag stellt einem da manchmal in Bein. Da sind dann technische Hilfsmittel sehr wertvoll und sehr wichtig. Aber man sollte auch bei Stromausfall, bei Kerzenschein mit einer Stimmgabel immer und jederzeit ein Klavier stimmen können.
Wie lange dauert sowas?
Ich sag mal circa 2 Stunden. Das hängt immer davon ab, wie gut das Instrument in Schuss ist. Also zwischen einer Stunde und 2 Stunden braucht man normalerweise für eine Stimmung.
Welche Arten von Klavieren gibt es denn überhaupt?
In meinem Alltag habe ich, sag ich mal, Klaviere mit einer Spanne von 150 Jahren in die Vergangenheit reichend. Da sind die alten großen Klaviere aus der Gründerzeit mit Wurzelnussgehäusen, mit Kassetten, mit Kerzenleuchtern. Dann über den Jugendstil, wo die Klaviere etwas schlanker sind, aber eigentlich immer schwarz. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es im Prinzip keine Elfenbeinklaviaturen mehr. Die Klaviatur hat sich erweitert von 85 Tasten auf 88 Tasten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kommt eine ganz lange Phase kleine Klaviere mit Nussbaumfurnier. Das ist so das, was der Kunde als Optik wahrnimmt. Für uns Klavierbauer ist das eigentlich völlig unerheblich, wie das Klavier von außen funiert oder lackiert ist, das hat mit dem Klang erstmal nichts zu tun. Das Herzstück ist der Resonanzboden und der besteht immer aus feinjährigem Fichtenholz, unterschiedlichen Qualitäten, aber das ist das Herz, was schwingt und die Seitenspannung wird gehalten von einer Graugussplatte. Das ist auch bei all diesen Klavieren gleich, die sind einfach nur unterschiedlich groß und in einem kleinen Klavier habe ich natürlich weniger Platz auch für eine Mechanik, für eine Klaviatur, das heißt die Hebelverhältnisse sind oft ungünstiger. Man hat aber diese Klaviere nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut, weil die Wohnungen knapper wurden. Die Klaviere sollten auch optisch etwas schlanker, etwas schmaler sein, in diese kleineren Wohnungen passen. Und man muss auch immer wieder sehen, es gab eine große Bewegung, eine große Musikschulbewegung. Das Klavierspielen kam in die Masse und in die Breite des Volkes. Das war nicht nur dem Pastoren- und Lehrerhaushalt vorbehalten, wie eben bei diesen großen stattlichen Klavieren, sondern das sollte wirklich in die Mitte der Gesellschaft. Und da ist es sicherlich auch bis in die 90er Jahre geblieben. Und heute ist es so, es werden immer noch sehr viele Tasteninstrumente gespielt, aber es geht auch viel in die Richtung Elektronik, weil es da doch natürlich Vorteile gibt. Man kann mit Kopfhörer spielen, man kann die Instrumente besser transportieren, man muss sie nicht stimmen lassen. Aber ich glaube auch, dass das akustische Klavier niemals aussterben wird. Sie werden auf einer Konzertbühne oder in einer Elbphilharmonie sicherlich noch sehr lange kein Keyboard in der Mitte der Bühne stehen sehen, wenn lang zum Konzert angereist ist.
Ja, es gibt ja Klaviere und Flügel. Wie unterscheidet sich da das Herz innen drin?
Erstmal ist es vom Aufbau her gar nicht so unterschiedlich. Die Materialien sind die gleichen. Wir haben diesen feinjährigen Fichtenholzresonanzboden. Wir haben eine Gussplatte, dasselbe Saitenmaterial. Es geht um die Bewegung. Die Tasten sind ja immer horizontal. Und beim Klavier muss ich in eine senkrechte Bewegung kommen. Meine Mechanik muss es schaffen, von einer von unten nach oben Bewegung des Tastenendes zu einer von vorne vom Spieler nach hinten Richtung Wand Bewegung zu kommen. Beim Flügel sind meine Tasten auch horizontal. Das Tastenende bewegt sich von unten nach oben und muss meinen Hammerkopf nur von unten nach oben schleudern. Zurück fällt der Hammerkopf dann ganz von alleine mit der Geschwindigkeit, der Geläufigkeit, der Leichtigkeit einer Schwerkraft, die dort immer mitzieht. Also ein Klavier ist oftmals ein bisschen zäher, ein bisschen schwieriger, störungsanfälliger in der Repetition, das heißt in der Wiederholung der Töne, wenn ich schnelle Töne spielen will. Und im Flügel geht es oft leichter. Warum gibt es dann überhaupt Klaviere? Die brauchen weniger Platz. So, eigentlich ist die Einteilung so, ein Flügel steht auf der Bühne, wo Platz keine Rolle spielt. Ich kann meinen Deckel aufmachen, Der Schall folgt dem physikalischen Gesetz Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Je größer das Publikum, desto höher versuche ich, meinen Deckel aufzustellen, um wirklich ideal den Klang vom Instrument zum Publikum zu bekommen. Und das Klavier spart mir einfach den Platz. Es wird normalerweise an eine Wand geschoben. Der Schall läuft sich negativ gesprochen tot. Der kann nirgendwo raus. Hat ja manchmal auch den Vorteil, dass man sich mit den Nachbarn besser stellt.
Ja, ich habe jetzt auch gelernt, auch gerade bei Flügeln, Konzertflügeln gibt es verschiedene Größen.
Genau, das ist auch immer wieder eine Platz- und eine Preisfrage. Der ganz große Konzertflügel misst immer um die 3 Meter. Knapp drunter, knapp drüber, da gibt es verschiedene Hersteller. Es hat sich herausgestellt, dass da irgendwo konstruktiv das Ende ist, dann wird es einfach nicht besser. Ja, und alles, was dann kleiner ist, ist eigentlich immer eine Frage des Portemonnaies und des Platzes. Also jeden, den ich kenne, der möchte einfach so den Flügel so groß wie möglich.
Klaviere sind ja vom Preissegment auch sehr, sehr unterschiedlich. Man kriegt sie günstig, man kriegt sie aber auch, glaube ich, im 6-stelligen Bereich. Kann man das wirklich teilweise noch hören, wenn man auf einmal ein Kleinfamilienhaus drauflegt?
Das ist wie bei allen anderen Produkten auch. Da ist auch immer ein bisschen Magie mit dabei. Sicherlich glaube ich schon, dass bei Flügeln der Preis transparenter ist als bei anderen Produkten. Man sieht schon immer, wo sich die Firmen dann wirklich das Schüppchen mehr Mühe geben, das besser abgelagerte Holz kaufen, sorgfältiger arbeiten, sich mehr Zeit lassen. Das sieht man schon, wenn man die Firmen besichtigt, wo der Preis herkommt. Und natürlich ist eine Lohnstunde in Deutschland mehr als in China, ne? Also ist auch immer der Herstellungsort natürlich sehr wichtig. Aber ob man jeden Euro dann wieder hören kann, ist eine andere Frage. Es gibt auch Blindtests, wo sogar die Beine der Flügel abgeklebt werden, weil die oft eine etwas andere Form haben, je nach Hersteller. Also die Beine werden abgeklebt, der Flügel wird soweit verdeckt, die Markennamen werden verdeckt, sodass Pianisten nicht wissen, auf welchem Instrument sie spielen. Und dann werden manchmal Instrumente für das Beste befunden und die Hochschule sagt dann aber doch, nein, wir kaufen uns das, was wir uns immer gekauft haben, weil dieses Markenprodukt zum Beispiel wertbeständiger ist, weil wir wissen, wir können es nach 10 Jahren wieder verkaufen oder wir können uns dann damit brüsten, dass unsere Hochschule mit diesen Markeninstrumenten ausgerüstet ist oder unsere Techniker sagen, diese Instrumente sind einfach langlebiger. Das ist ja auch noch immer eine Sache. Ein Instrument kann im ersten Moment sehr schön klingen und nach 5 Jahren verliert der Resonanzboden dann eben doch an Kraft, weil er nicht gut genug gelagert ist, weil er noch zu feucht eingebaut wurde. Solche Dinge spielen dann natürlich immer mit rein und es ist aber auch immer ganz viel Psychologie. Und selbst im Kundenkontakt merkt man das immer wieder, dass sich Menschen in ihre eigenen Instrumente verlieben und ab da nur noch subjektiv beurteilen.
Haben Sie denn schon mal gehört, dass ein Gussrahmen kaputt gegangen ist?
Ja, das passiert tatsächlich. Man muss sich ja dann fragen, warum benutzen wir Guss? Warum benutzen wir diesen schwierigen Werkstoff? Warum darf es nicht Aluminium sein, das was viel leichter ist? Warum nehmen wir nicht Stahl? Stahl kann man wieder schweißen. Also ein Klavier kann durch einen Transport einen quasi Totalschaden erleiden. Dieser Grauguss ist spröde. Wenn er eine große Erschütterung erlebt, bricht er und damit ist er für das Klavier einfach nicht mehr tauglich. Der hält die Spannung nicht mehr, das Klavier hält die Stimmung nicht mehr. Aber wir müssen eben genau diesen Werkstoff verwenden, weil er selber nicht mitschwingt. Und zwar kann man da auch nicht jeden Grauguss nehmen, sondern es ist genau ENGJL, also ein Grauguss mit Lamellargraphit, der zwischen 150 und 200 Newton pro Quadratmeter Zugfestigkeit hat. Das wird eben auch im Werk dann so eingestellt oder in der Gießerei so eingestellt. Das ist genau der Werkstoff, den wir brauchen. Und es ist sehr, sehr aufwendig. Es wird in einer verlorenen Form gegossen. Es muss in einen Formsand gedrückt werden. Dieses ganze Muttermodell muss sehr speziell beschaffen sein, dass man es in Sand drücken kann. Aber ja, es ist eben das einzige Material, was für unsere Zwecke geeignet ist.
Der Guss in Klavieren blickt ja schon auf eine gut 200-jährige Tradition zurück. Wie und warum etablierte sich Guss gerade in diesen Musikinstrumenten?
Ja, die Entwicklungen liefen sicherlich ein bisschen parallel. Das Vorläuferinstrument des Klavieres und des Flügels war das Cembalo. Von der Form her würde man als Laie erstmal sagen, ja, ist ja wie ein Flügel. Also, ich sag mal, ein waagerechtes Instrument, Tasten, horizontal. Und von der Technik her ist es aber so, dass die Saiten angerissen oder angezupft werden mit Kielen. Das ist ein sogenanntes Kielinstrument. Also zum Beispiel jemand wie Mozart kannte nur solche Instrumente. Dieses Instrument kann nicht leise und laut spielen. Es ist kein Pianoforte. Es kann Lautstärke Empfindungen erzeugen, indem man zum Beispiel eine größere Pause einkomponiert. Das Ohr empfindet Töne, vor denen eine Pause stattgefunden hat, lauter als Töne, die in einer Reihe gespielt werden. Oder ich spiele mehrere Töne gleichzeitig. Da verdoppelt sich natürlich die Lautstärke. Sowas haben die Komponisten gewusst, haben das auch eingesetzt, aber man nennt das eine Stufen- oder Terrassendynamik. Bei unserem Klavier gibt es eine echte Dynamik. Es gibt nämlich eine ganz andere Mechanik. Die Saiten werden nicht angerissen, sondern angeschlagen durch den Hammerkopf. Und da kann ich eben auch mit Hilfe natürlich der Mechanik steuern. Ich schlage vorsichtig an, kommt ein leiser Ton. Ich schlage stark an, dann kommt ein lauter Ton. Pianoforte heißt nichts anderes als schwach und stark. Zunächst waren das einfach Cembali mit einer anderen Mechanik. Und ganz mini kleinen Hammerköpfen, weil im Cembalo wirklich alles sehr filigran ist. Ich habe Saitenstärken, da meint man, das wäre ein Engelshaar, entsprechend reißen die auch ganz schnell. Es ist alles sehr, sehr fein, sehr filigran und eben allgemein auch sehr leise. Diese Cembali mit den anderen Mechaniken würde man heute fast gar nicht als leise und laut definieren, sondern einfach nur leise und noch leiser. Es kam der Wunsch auf, das Ganze lauter zu machen, um auch die Bandbreite zwischen leise, ganz leise und ganz laut zu vergrößern. Dafür brauche ich stärkere Saiten und diese reinen Holzrahmen in einem Cembalo haben das nicht mehr ausgehalten. Die Instrumente sind regelrecht zusammengebrochen. Dann hat man zunächst mit einzelnen Streben gearbeitet, die in Richtung der Saiten verlaufen sind, um die Stärken aufzunehmen. Das hat aber nicht ausgereicht. Und Eisen hat auch immer die Schwierigkeit, dass es mitschwingt und unangenehme Nebengeräusche verursacht. Stück für Stück ist man im Laufe der Jahre dann auf eine sogenannte Vollpanzerplatte gekommen, die wirklich das ganze Instrument umfasst wie ein Skelett. Beim Klavier dann natürlich rechteckig und beim Flügel der Saitenform folgend immer diese geschweifte Form, wie man die eben auch sozusagen vom Cembalo her kennt. Die Streben der Gussplatte sind in Richtung der Saiten montiert oder quer dazu, um optimal die Spannung aufzunehmen und sie sind verschraubt mit der Holzkonstruktion. Der Vorteil von dem Grauguss ist, er kann zwar nur relativ gering Zugkräfte aufnehmen, er kann aber sehr gut Druckkräfte aufnehmen. Und weil die Saiten sich ja nun zusammenziehen und an diesem Skelettrahmen ziehen, ist es eigentlich eine Stauchung, die stattfindet und die dieser Gussrahmen aushalten muss. Und das kann er eben sehr, sehr gut. Und die Streben sind in ihrer Dimension im Querschnitt Rechtecke. Das kennt man zum Beispiel, kennt man aus dem Bau diese Doppel-T-Träger. Ne? Das ist eben dieses Rechteck mit den Strebungen. Und so sehen eigentlich auch meine Graugussverstrebungen aus. Die haben unten diesen T-Querbalken und gehen dann senkrecht und dürfen natürlich nur kein zweites T haben, weil man sie sonst nicht aus der Sandform herausbekommt. Aber eigentlich ist es genau dieses Prinzip der Versteifung. Und der Vorteil von diesem Lamellengraphit, dass sich meine Schwingungen totlaufen. Dieser Grauguss schwingt eben nicht mit. Der bringt nur seine Festigkeit mit.
Wie hat sich denn die Entwicklung der Klaviere auf die damaligen Komponisten übertragen?
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Da gibt es ganz viele parallele Entwicklungen, bei denen man gar nicht sagen kann, was zuerst war. Johann Sebastian Bach hat noch die ersten Hammerklaviere kennengelernt, war aber nicht sehr überzeugt davon, ist dann ja nun verstorben, ohne dass er ein modernes Klavier jemals gespielt oder jemals gesehen hätte. Aber dann kommen eben auch Leute wie Robert Schumann, wie Franz Liszt. Da ist die ganze Entwicklung schon weiter. Man muss ja auch erstmal diesen Grauguss herstellen können. Eigentlich ist unser Klavier ein Kind der industriellen Revolution. Diese Komplexität, es ist ja kein Problem, vielleicht einen Würfel zu gießen, aber es ist schon ein größeres Problem, komplexere Formen zu gießen. Und ich denke mal, in der Zeit war so etwas wie eine Klaviergussplatte mit ihrem Gewicht, mit ihren Ausmaßen schon ein sehr, sehr komplexes Bauteil. Und dann gab es dann Instrumentenbauer, die sich auf neues Terrain gewagt haben, die diese Gussplatten verwendet haben. Da musste es auch erstmal Konstruktionen für geben. Eine Gussplatte schwindet beim Erkalten um 1% in allen Dimensionen. Also ich muss nicht nur wissen, wo will ich hin, sondern was muss ich dann erstmal machen? Wie muss mein Muttermodell aussehen? Das muss alles schon berücksichtigt werden. Denn nachher in der Konstruktion geht es auch oft vielleicht nicht um Zehntelmillimeter, wie man das aus dem Metallbau kennt, aber doch um den Millimeter, um meine Mechanik optimal unterzubringen. Es müssen nachher sehr viele einzelne Hammerköpfe, Dämpfer, Federchen aneinander vorbeilaufen, ohne sich zu berühren, aber trotzdem auf kleinstem Wege. Denn ich will ja ein Klavier nicht 4 Meter breit und 10 Meter hoch bauen. Es soll die Dimension haben, dass ein Mensch mit seinen beiden Armen an jede Taste drankommt. Ne? Und so jemand wie Franz Liszt hat das natürlich dann genossen, diese ganze Bandbreite auch zu nutzen und auch zu bespielen. Also solche Menschen haben dann überhaupt erstmal Musik geschrieben für Noten, die es vorher gar nicht gab. Eine Orgelklaviatur ist eben viel schmaler.
Warum baut denn ein Klavierbaumeister keine Klaviere?
Ja, das hat auch sehr viel mit der Gussplatte zu tun. Die Gussplatte, da steckt ganz viel Entwicklungsarbeit drin. Viele Firmen entwickeln an ihren Gussplatten ja seit Anbeginn quasi eine und verändern immer nur Kleinigkeiten in der Angst, dieser gute alte Spruch, never change a winning team. Wenn man jetzt zu viel verändert, dann ist das vielleicht gar nicht mehr der Klang von unserer Firma. Was sollen denn die Kunden sagen? Also eine funktionierende Gussplatte ist schon einmal viel wert. Der ganze Herstellungsprozess einer Gussplatte ist ja sehr, sehr aufwendig. Die werden in eine Eisengießerei gegossen. Man kann einer Gießerei mit ihren Abläufen und ihren riesigen Stahlkesseln schlecht sagen, gießt mir eine Gussplatte und was kostet das? Das lohnt sich erst ab einer gewissen Stückzahl. Ich habe auch schon von Firmen gehört, die dann wirklich einen Tag dafür blockieren, weil das so anders ist als ein Motorenblock oder alle irgendwelche Kleinteile. Das nimmt einfach sehr, sehr viel Platz in Anspruch und es lohnt sich erst, wenn man, ich sag mal, vielleicht 100 Stück gießt. Das heißt, ein einzelner Handwerker wird niemals 100 Gussplatten in Auftrag geben. Also Klaviere kommen immer schon aus Fabriken, anders als vielleicht beim Vorläufer, beim Cembalo, wo man zum Cembalo-Bauer geht, sich das Holz aussucht und sagt, dies wird mein Cembalo. Beim Klavier ist es immer, wie gesagt, ein Kind der industriellen Revolution. Ich habe schon kleine Mini-Fabriken und wenn es nur 30 Mitarbeiter sind, dann macht der eine die Klaviatur, der andere bearbeitet die Gussplatte, der nächste zieht Saiten auf. Ich arbeite Hand in Hand und die Gussplatte mit ihren auch Patenten, die da drauf liegen, kann man nicht mal ebenso nachbauen und man kann auch eigentlich nicht eine Gussplatte entwickeln. Das ist so viel Konstruktionsarbeit, so viel Erfahrungswert. Eine Gussplatte kann auch manchmal noch nach Jahren zum Beispiel im hohen Hochtonbereich, dem sogenannten Diskant, im Diskantfeld reißen. Und das konnte man ihr vorher nicht ansehen, das ließ sich auch nicht ausrechnen, das Ganze ist so komplex. Also man ist als Firma froh, wenn man eine bewährte Konstruktion hat und verändert die dann einfach auch nicht mehr. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr teures Bauteil. Alles andere, die Holzteile, das ist kein großes Hexenwerk, auch wenn da natürlich auch Betriebsgeheimnisse und solche Dinge drin stecken. Ne? Aber der Rest, das ist einfach Tischlerarbeit. Und selbst eine Mechanik kann ich mir noch so bestellen, dass sie passt. Aber die Gussplatte, die ist schon wirklich ein ganz, 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 ganz wichtiges Bauteil.
Klavier oder Flügel sind besondere Instrumente. Das habe ich heute gelernt und auch gespürt. In diesen Instrumenten ist die Leidenschaft von Jahrhunderten konzentriert und ich glaube, dass dies auch ein Grund dafür ist, dass ein Klavierspiel heute immer noch die Massen begeistert. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Klavier so viel technisches Know-how innehat. Der Gussrahmen bildet das technische Herz des Instruments. Die Seele kommt vom Pianisten. Und die Seele der alten Komponisten schwingt heute immer noch mit, wenn wir den modernen Interpretationen lauschen. Das Klavier ist wahrlich wie eine Zeitkapsel, die Jahrhunderte überdauert und uns noch in ferner Zukunft die Klänge der Vergangenheit bescheren wird. Das war der Schmelzpunkt Podcast und ich hoffe, ein Stück der Faszination der Gießereiwelt in Ihnen geweckt zu haben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Thieme.